Ich kaufe meine Schuhe auch nur bei Deichmann. Seitdem du da gesprochen hast, kaufe ich nur noch meine Schuhe.
Ja, aber jetzt musst du das nicht mehr machen. Jetzt ist es ja ein anderer Sprecher. Ja.
Disco Party.
Herzlich willkommen zum besten 80er-Jahre-Podcast der Welt. Willkommen bei Disco 80. Willkommen zu Folge 22, dem zweiten Teil mit Andreas Fröhlich. Im zweiten Teil beginnen wir genau da, wo wir im ersten Teil aufgehört haben. Wir sind gerade mitten im Gespräch mit Andreas und Andreas erzählt uns gerade von den Synchronaufnahmen zu Herr der Ringe und über die anfänglichen Schwierigkeiten, die es mit der Synchronisation der Figur des Gollum gegeben hat. Wir wünschen euch hier an dieser Stelle viel Spaß mit dem zweiten Teil mit Andreas Fröhlich als Special Guest.
Das heißt, ich bin raus, hab Gollum gekrächzt, musste ja diese Stimme erstmal finden, weil Gollum war ja, der war ja im Original von Andy Serkis gesprochen, der war ja nicht nur gesprochen, der war ja gespielt, der ist ja verschmolzen mit dieser Figur und ich dachte, das ist ja unglaublich, was der da treibt, das geht ja, wie soll ich das machen, das kann man doch gar nicht, man macht sich die Stimme kaputt, ich hatte auch noch keine Technik, wie ich diesen Gollum da sprechen soll und hab dann irgendwie ziemlich lange so vor mich hingeübt und bin dann irgendwann ins Studio gesagt, so, ich glaube, ich hab's und dann hab ich mir für meinen Part in den zwei Türmen habe ich mir den eigenen Regisseur geholt, denn es funktioniert nicht, dass du dich selber bei der allerschwierigsten Rolle, die allerschwierigste Rolle ist Gollum in Herr der Ringe, bei der Verfilmung, weil die Figur ist so speziell und sie ist ja nicht nur böse oder sie ist ja nicht nur gut, sondern sie ist ja immer dazwischen, sie ist ja ambivalent und man muss mit ihm auch Mitleid haben und wenn die Synchronisation es nicht schafft, dass man ihn mag und eigentlich auf der anderen Seite ihm auch alles zutraut und auch Angst vor ihm hat, dann funktioniert diese Figur überhaupt nicht und die ganze Synchronisation ist für die Katz. Da haben wir ziemlich lange rumgepopelt, aber dann fühlte ich mich eigentlich ganz wohl und bei der Weltpremiere von dem dritten Teil habe ich dann Andy Serkis getroffen in Berlin und wir haben uns dann gegenseitig unseren Gollum vorgekrächzt und er hat mir auf die Schulter gehauen und hat gesagt, well done. Und da war ich natürlich sehr froh. Und sein Gollum ist definitiv anders. Und ich hätte ihn auch niemals so sprechen können, wie er das gemacht. Er hat ja so eine ganz seltsame Tonality dann in der Stimme, die dann so hochrutscht. Der deutsche Gollum ist anders. Aber auf die Rolle bin ich auch wirklich stolz, dass das so funktioniert hat. Und es war eigentlich auch ein Zufall, dass das so war. Weil eigentlich wollte ich das nicht unbedingt. Ich habe mir das nicht zugetraut, Regie zu führen und dann noch diese Rolle zu sprechen. Dadurch haben sich dann wieder andere Möglichkeiten ergeben und Türen wurden aufgestoßen, über die ich jetzt sehr froh bin. Also es ist eine tolle Arbeit gewesen, die sehr viel möglich gemacht hat und die wirklich auch großartig ist, weil es einfach ein toller Stoff ist.
Ja, und gerade Gollum ist, glaube ich, auch allen Leuten im Gedächtnis geblieben, ne? Speziell auch in deiner Synchronisation. Ja. Alle können sich noch an Gollum erinnern. So schlecht kann der Job nicht gewesen sein, den du da gemacht hast.
Das ist schon so ein Audio-Meme geworden mit Mein Schatz, eben auch im Deutschen. Und es gibt ja viele Filme, wo die Leute sagen, ah, das musst du im Original hören. Das habe ich bei Herr der Ringe eigentlich nie gehört, dass das jemand gesagt hätte, im Original wäre es besser oder was auch immer.
Es ist natürlich schön, im Original zu hören. Ich persönlich bin jetzt kein großer Synchron-Fan, muss ich jetzt sagen. Also ich finde, in Deutschland wird sehr gut synchronisiert. Ich habe das ja nun auch selber lange gemacht. Mittlerweile synchronisiere ich eigentlich fast überhaupt nicht mehr. Ich gucke mir auch synchronisierte Filme sehr gerne an, aber eigentlich komischerweise wirklich immer nur so Filme bis in die 70er hinein und dann vielleicht auch noch so ein paar 80er Filme, die ich eben auch damals in den 80ern selber gesehen habe und auf Deutsch verinnerlicht habe, aber gerade jetzt so finde ich das natürlich toll, dass man die Möglichkeit hat, die Filme wirklich auch im Original zu gucken. An die Untertitel bei bestimmten Filmen kann man sich auch gewöhnen. Ich finde, das geht relativ schnell, was natürlich in der deutschen Synchronisation auch immer ein großes Problem bereitet, sind dann eben Akzente in der Originalfassung, ne? Also wenn einer dann eben wirklich mit schottischem Akzent spricht und der trifft auf einen Engländer aus Cornwall oder du hast eben wirklich einen Amerikaner von der Westküste, der trifft dann auf einen an der Ostküste und und das ist ja bei Herr der Ringe auch so. Dann gibt's dann eben die Zwerge, die sprechen dann eben auch nochmal so ein ganz anderes Englisch. Pippin spricht ein anderes als Mary. Und das ist natürlich schon was anderes. Und das kannst du im Deutschen natürlich nicht transportieren, diese Akzente. Und das ist immer so ein bisschen schade. Deswegen, ich liebe es eigentlich, Filme im Original zu sehen. Mittlerweile. Obwohl, wie gesagt, ich die deutsche Synchronisation sehr, sehr, sehr gelungen finde und immer noch sehr hochwertig.
Was sollst du auch anderes sagen jetzt?
Was soll ich jetzt da anderes sagen? Ja, genau.
Da hast du mit der Gollum-Geschichte aber schön den Bock zum Gärtner gemacht. Nein, ich finde, du hast das toll gemacht. Wie hältst du es denn mit Werbung? Ist das so eine Sache, wo du sagst, ja, okay, ich mache das vorwiegend halt, um mich selbst zu finanzieren, was ja auch überhaupt keine Schande ist? Oder hängst du da auch mit Leidenschaft drin?
Werbung hat definitiv nichts mit Leidenschaft zu tun. Das ist definitiv eigentlich wirklich ein Job, der mal mehr und mal weniger gut bezahlt wird. Und in dem Augenblick, wo Werbung anfängt zu nerven, weil uns alle nervt Werbung, ist der Job auch schon wieder getan. Das geht also relativ schnell. Und wenn es länger dauert, dann ist es vielleicht auch wirklich ganz gute Werbung. Also es gibt ja renommierte Autohersteller, die wirklich auch ziemlich tolle Werbung machen. Und da macht es dann auch Spaß, wirklich richtig zu basteln und sowas zu machen. Aber wie gesagt, ich schäme mich nicht für Werbung. Ich mache Werbung ganz gerne, weil es wirklich mir Sachen finanziert, die ich mache, wo ich zum Beispiel überhaupt kein Geld verdiene. Also es gibt viele Projekte, die ich starte, wo ich unglaublich draufzahlen muss, die ich dann aber mache, weil ich sie unbedingt machen möchte. Das sind dann irgendwelche Hörbuchproduktionen, da muss man dann so und so viel Stück verkaufen und ich weiß schon im Vorfeld, wenn ich das jetzt produziere, ich verkaufe 500 Exemplare, obwohl ich, um wirklich auf Null zu kommen, müsste ich fünfmal so viel verkaufen und ich weiß das schon im Vorfeld, aber das Buch ist mir einfach so wichtig, ich mache es trotzdem. Und dafür ist dann
cool.
Werbung da.
Ja, finde ich toll. Also ich bin da voll bei dir. Also ich kaufe meine Schuhe auch nur bei Deichmann. Seitdem du da gesprochen hast, kaufe ich nur noch meine Schuhe.
Ja, aber jetzt musst du das nicht mehr machen. Jetzt ist es ja ein anderer Sprecher.
Ja, nee, genau. Deswegen kaufe ich dir ja jetzt bei Salamander oder so.
Vollkommen richtig, ja. Genau.
Das haben sie davon. Ne? Und hier im Podcast haben wir die auch rausgeschmissen. Die haben uns die ersten Folgen gesponsert hier und jetzt haben wir keinen Bock mehr auf Deichmann.
Nee. Jetzt habt ihr eine Kooperation mit Manufaktum. Ja, ist doch toll.
Richtig.
Oder mit Doc Martens.
Ja, warum nicht?
Genau. Ja. Doc Martens, das wär's eigentlich, ja. Disco-artig. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar hast du einen meiner absoluten Lieblingsfilme auch synchronisiert.
Das jetzt bin ich wirklich gespannt.
Und zwar Gattaca, Ethan Hawke.
Ah ja.
Hast du synchronisiert. Der Film hat mich so beeindruckt, wie selten ein Film zuvor in meinem Leben. Wie ist es, wenn man so einen Film, du siehst den ja vor allen anderen im Original. Und erstens mal fandst du den auch besonders. Und zweite Frage, du kannst ja dann davon nichts erzählen, oder? Bis der rauskommt.
Ja, also Gattaca habe ich gesehen und der Film hat uns irgendwie alle so ein bisschen geflasht. Mittlerweile ist es jetzt gar nicht mehr so möglich, dass man sich die Filme vorher anguckt, weil wenn man die Filme synchronisiert, wird da ja immer noch umgeschnitten und gemacht. Du siehst dann teilweise wirklich total verpixelte Bilder, dann macht es überhaupt keinen Spaß, sich den Film anzugucken. Also gerade bei großen Produktionen. Das ist dann alles so top secret, dass man bloß nicht genau weiß, was in dem Film passiert. Bei Gattaca war es so, dass die Erzählhaltung einfach sehr interessant, weil der Film ist ja sehr ruhig und hat eben auch so eine ganz bestimmte Ästhetik. Aber dadurch, dass man nie weiß, wird dieser Film jetzt top oder flop, hast du jetzt auch nie so dieses Gefühl, du musst jetzt jemandem davon erzählen. Ich kann meiner Frau erzählen, was ich da gesehen habe, selbst wenn ich jetzt 5 Verträge unterschrieben habe, wo ich überhaupt nicht darüber reden darf, ist es mir dann herzlich wurscht. Meiner Frau erzähle ich eben, pass auf, da ist so ein Film, ich habe kein Wort verstanden, aber ich glaube, der wird ganz toll. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich zum Beispiel Fight Club gesehen habe, vorher, bevor wir den Film aufgenommen haben, aber auch mit einer ganz furchtbaren Kopie. Teilweise waren Bilder auch noch irgendwie überhaupt nicht fertig und der Ton war ganz schlecht. Und ich weiß bloß, dass ich den Film gesehen habe und habe gesagt, ich habe einen Film gesehen, ich glaube, der ist total gut, aber ich habe kein Wort verstanden. Ich weiß auch gar nicht, um was es geht. Zum Schluss gibt es dann irgendwie einen Knall und die stehen da am Fenster. Aber was da passiert und wen ich da genau spreche, ich konnte es überhaupt nicht erkennen. Und als wir dann ins Studio gegangen sind und dann wirklich von vorne angefangen haben, okay. Und dann ist es eben eine Verfilmung von einem Roman von dem Chuck Palahniuk. Da war uns dann erst im Studio klar, oder mir oder überhaupt allen anderen Sprechern, die da mitgemacht haben, dass das schon wirklich was Besonderes war. Also beim Arbeiten daran merkten wir, hier wird nochmal eine ganz andere Geschichte erzählt. Es gibt ja nicht viele Filme, die auch so einem so eine Gänsehaut bescheren, wo man teilweise auch lachen muss, aber einem dann auch wirklich das Blut in den Adern stockt. Und das ist ja eigentlich auch schon eine ganz schöne Gesellschaftskritik. Es geht um Konsum, es geht wirklich auch um eine Haltung der Gesellschaft gegenüber. Dann war es natürlich wirklich auch toll besetzt mit diesen beiden Hauptdarstellern, Brad Pitt und Edward Norton. Das war 99. Er hat ja auch so ein bisschen Anlehnung, also er ist so ähnlich teilweise von dieser Kraft, die er entfesselt, wie Clockwork Orange. Da wurden ja auch oft Parallelen gezogen und das war eine schöne Zusammenarbeit. Das war toll. Das war war auch irgendwie was Besonderes. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war auch sehr, sehr intensiv. Aber da war es eben so, wir standen alle zusammen im Studio. Wir haben zusammen die Dialoge gesprochen und gespielt. Auch eben etwas, was es jetzt im Synchronstudio eigentlich fast gar nicht mehr gibt, weil man wirklich immer nur noch einzeln aufgenommen wird, was ich leider etwas bedauere.
Kann ich nachvollziehen. Andreas, was machst du denn, wenn du mal nirgendwo im Studio bist und nichts synchronisierst? Was machst du denn dann?
Baden, wie wir jetzt gelernt haben.
Also ich bade wirklich für mein Leben gern. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht so das
Schönes Deutsche. Hobby.
Ja, nee, das ist ja wirklich, ich bin badesüchtig. Ich muss sehr viel baden. Aber gut, man kann jetzt nicht die ganze Zeit baden. Aber ich bin viel draußen. Ich bin viel in der Natur. Ich habe einen Hund. Ich genieße das Leben. Ich bin eigentlich total zufrieden und ja, kann ich eigentlich gar nicht richtig drauf antworten. Fällt mir jetzt eigentlich gar keine richtige Antwort drauf ein. Privat bin ich sehr privat.
Ja, kann ich auch soweit nachvollziehen. Es muss ja auch nicht jeder seine Wochenende auf irgendwelchen Pegida-Demonstrationen oder so irgendwie verbringen.
Ja, nee, sowas mache ich dann immer nur unter der Woche, ja.
Was ich auch noch fragen wollte, ist, in den 80er Jahren, was hast du gemacht, wenn du nicht in irgendwelchen Smoky Clubs warst? Bist du BMX gefahren? Hast du Telespiele gemacht? Bist du Skateboard gefahren? Oder hast du Breakdance gemacht? Oder irgend sowas, was man so in den 80ern gemacht hat?
Also ich bin wirklich sehr viel verreist. Ich war viel in Europa unterwegs. Das ist das eigentlich, was so ein bisschen mein Hobby war. Ich bin sehr viel durch die Gegend gefahren. Ich bin früh nach Amerika. Ich habe da einen Onkel gehabt. In Europa war ich sehr viel. Wenn ich Zeit hatte und die Möglichkeit hatte, das Geld dann auch zur Verfügung hatte, bin ich einfach los und habe mir mit Freunden die Welt angeguckt. Und wie gesagt, ich war ein großer Super-8-Fan, also Super-8-Film-Fan. Ich habe sehr viele Super-8-Filme gedreht. Wollte eigentlich ursprünglich auch an die Film- und Fernsehakademie. Das war so ein bisschen mein Traum. Hab dann aber 1988 habe ich mich ja dann entschieden, Deutschland zu verlassen. Ich wollte dann ein bisschen weiter weg und auch ein bisschen länger. Ich habe also meine Wohnung aufgegeben, ich habe mein Auto verkauft, dann meine Freundin notgedrungen zurücklassen müssen und bin dann mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Peking. Hab dann sozusagen eigentlich China noch oder überhaupt diese ganze Welt vor dem großen Wandel 89 nochmal erleben dürfen. Bin dann den Yangtze-Kiang runter und war dann da eigentlich über fast ein Dreivierteljahr unterwegs und bin dann...
Ja, konntest du ja machen. Du musstest ja nicht zum Militär wie wir.
Ich musste nicht zum Militär. Ja, deswegen. Als Berliner hatte man da immer ganz gute Karten. Aber interessant war auch, in der Zeit haben wir zum Beispiel auch keine 3 Fragezeichen aufgenommen. Es war zu der Zeit auch so, da ging es so ein bisschen bergab. Da hat sich keiner richtig für die 3 Fragezeichen interessiert. Warum das so war, weiß ich eigentlich gar nicht so. Ja, ich habe die Zeit dann einfach genutzt und bin dann in Tibet gelandet und habe mich da gerne aufgehalten und lange aufgehalten und war dann zum Schluss in Indien. Wir sind dann sogar nochmal im Himalaya eingeschneit gewesen. Also wir kamen dann nicht vor, nicht zurück. Eine ziemlich spannende Geschichte. Das war eigentlich toll, diese ganze Reise. Und dann bin ich irgendwann zurück. 89 war ich dann wieder da. Und als ich wiederkam, habe ich mich dann eigentlich voll auf die Arbeit vor dem Mikrofon konzentriert. Also dann war für mich eigentlich klar, weil ich ja eigentlich wieder Geld verdienen musste, ich werde jetzt, ja, was werde ich eigentlich? Ich glaube, ich werde nicht auf die Film- und Fernsehakademie gehen. Ich hatte vorher Theater gespielt, was mir auch Spaß gemacht hatte. Aber ich glaube, ich werde jetzt nicht mehr als Schauspieler arbeiten. Ich werde jetzt, und dann fiel mir der Begriff eigentlich ein, Hörspieler. Und seit der Zeit, seit 89, bin ich Hörspieler. Das habe ich für mich so einordnen können. Und wenn ich jetzt, oder jetzt kriege ich keine Angebote mehr, aber ich habe eine Zeit lang immer noch mal Angebote bekommen, möchtest du nicht mal wieder vor der Kamera stehen, habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe auch eine Zeit lang noch als, also noch vor dieser Reise als Produktionsassistent gearbeitet bei Dieter Wedel, interessanterweise.
Mhm. Oh.
Wusste dann aber auch, wie Fernsehen funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Und das war dann für mich definitiv nichts mehr. Aber die Arbeit vor dem Mikrofon.
Aber das Schöne ist ja auch, dass wir uns um dich erstmal auch keine Sorgen machen müssen, dass du bei Big Brother oder im Dschungel landen wirst. Denke ich, das wird eher nicht der Fall sein, oder? Hast du da auch mal ein Angebot bekommen? Wir hatten letztens Joachim Witt zu Gast, den sie seit mehreren Jahren penetrieren und fragen, ob er nicht mal in den Dschungel will. Hast du da auch mal ein Angebot bekommen?
Nee, aber ich glaube, da wäre jetzt auch keiner großartig daran interessiert, weil du musst ja schon so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen. Und ganz ehrlich, ich glaube, also wenn man mich fragen würde, ob ich Lust hätte, da im Dschungelcamp zu stehen, das wäre für mich das allerletzte. Selbst wenn ich kein Geld mehr verdienen würde, ich würde wirklich alles machen, aber da im Dschungelcamp zu stehen, ich bin überhaupt nicht gerne sichtbar. Ich meine, heute hier bin ich auch nicht ganz traurig, dass ihr mich nicht seht, weil mein Computer ja, wie ihr wisst, die Kamera ist mit Nagellack verklebt. Ich kenne den Vorbesitzer von diesem Computer, bei dem war das ähnlich. Ich stehe nicht gerne sichtbar irgendwo. Bei Lesungen und solchen Veranstaltungen, da bin ich dann gerne sichtbar. Aber sonst freue ich mich total, dass ich, wenn ich meinen Mund nicht aufmache, nicht großartig erkannt werde.
Da sind wir ja, ne? Also liebe Kinder, Augen auf bei der Berufswahl. Alles richtig gemacht, Andreas. Alles richtig gemacht.
Na, ich weiß es nicht. Ich hätte vielleicht ein paar Sachen noch richtiger machen können, aber ich bin total zufrieden, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Ich war ja auch kein besonders guter Leser. Ich war in der Schule, war ich sehr, sehr schlecht im Vorlesen. Und ich habe dann irgendwann begriffen, wie das funktioniert. Und ich finde es immer toll, wenn man etwas überhaupt nicht kann. Und ich konnte wirklich nicht gut vorlesen. Ich hatte richtige Leseschwäche. Dass man das überwindet und dann Jahre später weiß, wie es geht und dafür dann dreimal den Deutschen Hörbuchpreis bekommt, das ist ein Geschenk und das macht mich total glücklich. Und es gibt mir auch immer noch die Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen, die natürlich alle in der Schule sitzen und lernen müssen zu lesen. Da gibt es ja immer einmal im Jahr diesen Bundesvorlesewettbewerb, wo wir alle wahrscheinlich mal teilgenommen haben. Da war ich 1975 bei mir in der Klasse wirklich der Allerschlechteste.
Ich auch. Ich wurde auch nominiert.
Ja.
Ich habe furchtbar gelesen.
Ja. Ich war wirklich ganz schlecht. Später saß ich dann mal in der Jury von dem Vorlesewettbewerb in Frankfurt. Bei der Endausscheidung, also sollte da wirklich eben der beste Vorleser des Jahres Deutschlands gewählt werden. Und dann kam ein Mädchen auf mich zu, das waren glaube ich so 10 Kinder, und sie meinte, sie hätte so eine unglaubliche Angst davor, dass sie sich verliest. Und dann habe ich gesagt, das ist absoluter Quatsch. Also pass auf, du kriegst von mir definitiv nicht den Zuschlag, wenn du dich nicht verliest. Du musst dich mindestens einmal verlesen, weil sonst denken die Leute, du bist eine Maschine. Wenn ich Text vorlese, verlese ich mich auch manchmal. Die Kunst ist bloß einfach, das so zu umspielen, dass man das nicht unbedingt merkt. Oder wenn du dich verliest, dann kriegst du keinen Anfall, dann verliest du dich einfach. Das macht ja nichts. Wichtig ist bloß, dass du erzählen kannst. Und erzählen, das ist das, was wichtig ist. Und es geht auch nicht darum, den Text auswendig zu lernen, weil das merkst du ja sofort. Du musst ihn so erzählen, dass die Leute an deinen Lippen kleben und wissen wollen, wie es weitergeht. Und das ist die Kunst. Und dafür kriegst du auch einen Preis.
Ja.
Macht es nichts, wenn du dich verliest.
Das hast du ja irgendwie hinbekommen. Sonst wärst du ja nicht da, wo du heute bist, denke ich.
Ja, und das ist vielleicht irgendwie auch ganz schön. Das ist super. Also ich bereue das überhaupt nicht. Aber ich habe natürlich auch irgendwie viel Glück gehabt. Ich hatte tolle Leute, die mich inspiriert haben, die mich auch bestärkt haben und die mir vielleicht ähnliche Sätze gesagt haben.
Hat das Mädchen dann gewonnen, den Wettbewerb?
Ja, natürlich.
Nein, das ist nicht wahr, ehrlich?
Doch, auf jeden Fall.
Wieder so eine Rosamunde-Pilcher-Geschichte.
Ja, nee, das tut mir leid, aber eine Rosamunde-Pilcher-Geschichte muss sein. Aber das ist doch so. In dem Augenblick, wo du weißt, es geht jetzt nicht darum, dass du dich verliest, sondern dir wird auch ein bisschen der Druck genommen. Das ist doch heutzutage so. Die Kinder haben unendlich viel Druck. Sie müssen funktionieren. Sie müssen wirklich alles richtig machen. Und wenn sie irgendwas falsch machen, dann gibt's gleich Punktabzug. Das ist doch Quatsch. Du merkst doch relativ schnell, hat der Lust, mir die Geschichte zu erzählen? Oder hat er keine Lust und kriegt bloß von seinem Vater dann nachher eins auf den Deckel, weil er den Preis nicht gewonnen hat. Wie bescheuert ist das denn?
Ja, das stimmt.
Hast du deine Super-8-Filme, von denen du gerade sprachst, hast du die mal digitalisiert und wieder angeschaut?
Die habe ich alle digitalisiert, nachdem ein Freund von mir meinte, sag mal, was ist denn eigentlich mit deinen Super-8-Filmen? Du musst da wirklich mal was tun, weil irgendwann sind die nicht mehr anguckbar. Das habe ich dann gemacht. Ja, ich habe die alle noch da. Ich habe wirklich echt noch legendäre Aufnahmen aus Tibet, auch teilweise wirklich verstörende Aufnahmen, weil in Tibet war das nämlich zu der Zeit gerade so, da gingen die Aufstände Ende 88 unter den Mönchen in Lhasa los, die dann später im Frühjahr dazu führen sollten, dass es auf dem Platz des himmlischen Friedens zu dieser Katastrophe kam. Ich habe da Sachen gesehen, ich habe da Mittelalter gesehen. Und Mittelalter trifft dann plötzlich auf diese chinesische Besatzungsmacht, die mit den Mönchen wirklich Furchtbarstes angestellt haben. Es war schrecklich. Ja. Und ich weiß auch noch, dass wir dann aufgefordert wurden, kurz vor Jahresende Lhasa zu verlassen, und alle Filme und Fotos wurden beschlagnahmt. Man musste die Kameras aufmachen und die Filme rausziehen, weil sie wussten, irgendwo gab es einen BBC-Reporter, der Fotos gemacht hatte. Da gab es Schießereien, da sind Leute auch gestorben da in Lhasa. Diese Fotos existierten, die chinesische Regierung war informiert worden und deswegen sollten alle das Land verlassen. Die mussten die Filme alle abgeben, aber dadurch, dass ich eben wirklich nur eine Super-8-Kamera dabei hatte, war ihnen nicht klar, dass das auch ein Film ist. Und deswegen existieren diese Aufnahmen noch. Und dann haben wir uns in einen Bus gesetzt, sind dann nach Nepal rüber. Wir hätten auf der anderen Seite mit dem Flugzeug zurück nach Chengdu fliegen müssen, aber dann wären wir wieder in China gewesen und ich wollte eigentlich unbedingt noch den Mount Everest sehen.
Also keine langweiligen Urlaubsvideos aus Hurghada oder so. Das
ist und alles in Schwarz-Weiß. Denn ich musste das alles immer in Schwarz-Weiß haben.
Zu China und Fight Club habe ich übrigens letztens gelesen, dass die den Film jetzt dort so zensiert haben, dass eben genau dieses Revolutionäre, was der hat, diese Kapitalismuskritik, die haben die jetzt rausgeschnitten in China. Und da wird jetzt nur noch so eine Schwarzblende gezeigt mit einem Text, dass es jetzt dann doch alles nicht so schlimm war, so ungefähr.
Ist doch grauenvoll eigentlich. Ist doch echt schrecklich. Ja. Oh je. Yeah. Ja. Ich habe ja auch irgendwann mal gedacht, ich müsste jetzt nochmal zurück, ich müsste genau diese Reise nochmal machen, um das zu vergleichen. Mhm. Wie war das damals? Aber das Schöne war damals, 88 konnte man zum allerersten Mal als Individualtourist China bereisen. Also du kamst schon vorher nach Peking, du kamst auch vorher nach Shanghai, aber du kamst in bestimmte Ortschaften überhaupt nicht rein. Und 88 gab es diese Reisefreiheit, dass China sich dem Individualtourismus so langsam öffnete. Und deswegen war ich in Ortschaften, die noch nie einen Europäer gesehen hatten. Das war irre. Mhm. Das war wirklich sensationell. Man kam sich wirklich vor wie so ein Pionier. Ich habe wirklich großartige Leute kennengelernt. Großartige Chinesen, die sehr, sehr, sehr interessant waren und tolle Geschichten erzählen konnten. Ja, ich habe mich in die Tibeter total verliebt. Ich habe da eine unglaubliche Verbindung gespürt zu diesem Volk da oben auf dem Plateau. Das war echt was Fantastisches. Und ich träume heute noch davon und das ist schon Jahrzehnte her. Reisen. Mhm. Reisen ist der größte Luxus. War damals natürlich der größte Luxus. Mittlerweile ist Reisen sowas wie Grundnahrungsmittel, leider. Und das Schlimme ist, es gab damals noch keine Telefone, keine Handys. Das heißt, man war dann wirklich eben weg. Und versuch mal in Lhasa eine Telefonzelle zu finden. 1988.
Ja. Was für ein Luxus, ne? Dass es keine Telefonzellen gibt und kein Handyempfang wahrscheinlich. Aber das.
Da kommen wir jetzt auch fast zu unseren Lügen und Wahrheiten schon. Ich bin schon ganz gespannt. Also ich finde diese Geschichte mit dem Punkrock-Konzert in Tibet, wo es einen Aufruhr beinahe gegeben hätte, die hätte ich klar als Lüge angenommen vor dem Podcast. Jetzt nicht mehr.
Ja, die hätte ich auch fast reingenommen, muss ich sagen, als Wahrheit, ja.
Mein Tipp ist, dass du kein Smartphone besitzt und auch nach wie vor nicht. Ich habe das übrigens auch über viele Jahre geschafft, aber irgendwann hat es mich dann doch erwischt, weil es kein anderes Handy mehr zu kaufen gab. Aber ja, dann sag mal deine Lügen und Wahrheiten. Wir sind gespannt.
Ich darf das jetzt auflösen, ja?
Ja. Ja, bitte.
Es ist definitiv so, ich benutze und besitze kein Smartphone. Ich habe wirklich kein Smartphone. Ich habe irgendwann mal eins gehabt, ein iPhone. Und das war auch irgendwie ganz nett, aber ich habe festgestellt, ich sehe von der Welt so wenig. Viele Leute glotzen ja dann immer auf ihr Display und kommunizieren dann so. Setzt einen natürlich auch total unter Stress, weil man auf alles antworten muss. Und das muss man so ein bisschen etablieren. Man sagt, okay, pass auf, wenn du mir eine E-Mail schreibst. Ich habe natürlich einen Computer zu Hause, aber ich bin nicht in der Lage, irgendwelche E-Mails abzurufen, während ich on the road bin. Ich kann dann also nicht jetzt sofort reagieren. Das Schöne ist aber auch, ich muss mich nicht sofort verrückt machen lassen, wenn ich eine E-Mail bekomme, denn ich kann die gar nicht empfangen. Das einzig Schlimme ist eigentlich, ich kann keine Fotos machen. Nun fotografiere ich total gerne, aber dafür habe ich mir dann eine Kamera besorgt. Da konzentriert man sich auch eher aufs Fotografieren. Und das ist etwas, auch so eine Leidenschaft, die ich habe. Ich mache sehr gerne Fotos. Zum Einschlafen höre ich die 3 Fragezeichen. Natürlich nicht. Das funktioniert nicht. Also das klappt nicht. Ich habe überhaupt nichts dagegen, aber ich kann mich dann gar nicht konzentrieren. Denn wenn ich jetzt mir die 3 Fragezeichen anhöre zum Einschlafen, dann sehe ich eigentlich immer Olli, Jens und mich vor dem Mikrofon sitzen und kann mich auf die Geschichte gar nicht konzentrieren. Oder ich stelle fest, oh Gott, ey, wie haben wir denn das gemacht? Das ist ja völlig falsch betont. Nein, warum habe ich denn so komisch gelacht? Oder sag mal, das hätte man doch besser machen können. Ich höre sehr gerne Hörspiele zum Einschlafen, aber nicht die 3 Fragezeichen. Ich suche jetzt seit mittlerweile 4 Jahren nach einem vergrabenen Schatz.
Und welcher ist das?
Ich habe vor 4 Jahren in der Nacht vom 31. Dezember zum 1. Januar einen Traum gehabt. Und in diesem Traum habe ich einen Schatz in Unterfranken gefunden. Und ich wachte also am 1. Januar auf, 8 Uhr morgens, und war ganz aufgeregt, weil ich gedacht habe, Moment mal, das sind doch diese Träume während des Jahreswechsels, die in Erfüllung gehen. Da bin ich zu meiner Frau gegangen, habe gesagt, sie muss sich jetzt erstmal finanziell keine Sorgen mehr machen, denn ich werde jetzt einen Schatz finden. Und dann hat sie gesagt, na, ist ja lustig, wieder so eine typische Nummer von dir. Sie sagt, nee, ich habe auch schon einen Metalldetektor im Internet bestellt. Und dann meinte ich, na gut, okay, der kostet 450 Euro. Und da ist sie dann also sehr sauer geworden, meinte, was das denn für ein Quatsch sei. Und das sei doch total bescheuert, 450 Euro wegen diesem Traum. Sie sagt, ja, und ich bin dann 3 Tage später, bin ich dann aufgebrochen nach Unterfranken und habe dann angefangen zu suchen. Ich habe in der Zwischenzeit, also das ist jetzt 4 Jahre her, schon echt viele Sachen gefunden. Also nicht nur Schrott und so, ich habe so sehr viele alte Münzen gefunden. Die älteste Münze, die ich gefunden habe mit diesem Metalldetektor, ist von 1500 noch was, also Silbermünze. Ich finde da sehr viele Heller, also eigentlich so kleine Sachen, immer auf dem Acker. Es sind jetzt mittlerweile, würde ich sagen, jetzt schon über 200 Münzen. Ich bin aber auf den großen Schatz, der mir im Traum erschienen ist, noch immer nicht gestoßen. Deswegen, ich muss da dranbleiben und ich suche diesen Schatz. Und das mache ich regelmäßig. Ich fahre also immer nach Unterfranken, suche auf den Feldern nach dem legendären vergrabenen Schatz.
Also da ist doch was von Gollum bei dir hängen geblieben.
Anscheinend, jetzt wo du es sagst, wird es mir klar, ja. Aber es ist toll, es macht wirklich Spaß. Es ist so ein bisschen wie Angeln in der Erde. Und das ist schön, das ist eine schöne Sache. Schöne Beschäftigung auch.
Ja, bleib da dran. Also das muss doch irgendwas zu sagen haben.
Ja, deswegen. Also ich bin ja bei solchen Sachen, da bleibe ich auch dran und da entstehen auch wirklich auch wieder tolle Geschichten.
Und irgendwie muss ja auch die 450 Euro wieder rauskriegen.
Ja, die habe ich jetzt schon raus, aber mit diesen Münzen kann man ja nichts anfangen. Ich habe dann gedacht, mein Gott, ey, hier ist so eine super Münze von 1500 noch was, die muss doch unglaublich viel wert sein. Und wenn man das dann eingibt bei Google und man sucht dann, wie viel ist diese Münze wert, was weiß ich, 10 Euro, nichts, interessiert keine Sau. Aber das Schöne ist ja, du hältst diese Münze in der Hand und das ist das Schöne, das ist versiegelte Zeit, ja. Du fragst dich, wie kommt diese Münze jetzt in deine Hand? Wer hat die verloren? Wo kommt die her? Was ist damit bezahlt worden? Wie sah der Besitzer aus? Unter welchen Umständen hat er sich jetzt von A nach B bewegt und dass sie genau in dem Augenblick da in die Erde gefallen ist? Und warum liegen so viele Münzen auf dem Acker? Ich habe mich ja immer gefragt, woher kommt es? Früher hat man eben die Äcker eben mit Gülle und mit Mist gedüngt. Das heißt, es ist eigentlich alles Geld, was dann eben irgendwie auf dem Mist gelandet ist, vorzugsweise auf den Plumpsklos. Das ist den Leuten aus der Tasche gefallen, als sie dann eben auf dem Lokus saßen. Deswegen sind die Beträge auch immer recht klein. Aber wie gesagt, es ist ein Fundus an wirklich tollen Geschichten und viele davon müssen auch überhaupt nicht stimmen. Aber man überlegt sich natürlich, was könnte wirklich die wahre Geschichte sein. Und das ist das Schöne.
Ja, hört sich auch ein bisschen an wie Angeln, finde ich. Beruhigend.
Ja, total. Meditativ. Mhm. Und wenn der Hund noch dabei ist und dann auch gleich mitbuddelt, dann ist es richtig toll.
Du machst ihn zu deinem buckligen Gesell. Er muss das Zeug dann ausgraben.
Na, er muss ja die ganzen Schätze tragen. Er kriegt dann so Satteltaschen links und rechts und dann tragen wir dann wieder zurück.
Da kommen wir schon in den Bereich Kinderarbeit jetzt. Ne?
Absolut, ja, genau. Ja.
Was steht denn bei dir so auf dem Zettel für dieses Jahr und für die Zukunft?
Also, ich werde jetzt demnächst einen neuen Ted Williams einlesen. Das ist jetzt Hoch-Fantasy, Ted Williams Bücher. Das steht jetzt an und ich bereite einen Podcast vor, der jetzt auch demnächst erscheinen wird. Wann, weiß ich noch nicht so genau.
Worum geht's in dem Podcast?
Das kann ich jetzt auch noch nicht sagen, wenn ich das jetzt verrate. Okay. Das ist ganz, das darf ich eigentlich noch nicht machen. Ich kann eigentlich nur sagen, ich bereite einen sehr spannenden und ich glaube auch wirklich ziemlich großartigen Podcast vor.
Über die 80er Jahre.
Ja, die 80er Jahre spielen auch eine Rolle. Es geht vielleicht sogar schon ein bisschen vorher los. Ende der 70er, da geht's los. Es wird eine Reihe sein, die, glaube ich, viele Leute interessieren wird. Und daran sitze ich gerade. Es ist sehr spannend und ich freue mich total.
Ihr seid auch wieder live zu sehen, ne? Mit den drei Fragezeichen.
Ja, weil wir mussten ja leider Corona-bedingt unsere Tour abbrechen. Wir waren ja in der Schweiz, wir waren in Österreich und dann waren wir ja noch in der Elbphilharmonie in Hamburg und dann wollten wir noch, ich glaube, es waren noch 11 oder 12 Vorstellungen, die mussten wir dann leider absagen, dann haben wir die Vorstellungen verschoben um ein Jahr und dann haben wir sie nochmal verschoben in den Sommer und in den Herbst 2022. Wir sind also am 23. Juli nochmal in der Waldbühne und dann im Oktober nochmal deutschlandweit. Da werden wir diese verschobenen Vorstellungen nachholen.
Kommt ihr nochmal in die Schweiz?
Wir sind, glaube ich, sogar einmal noch in Zürich. Doch, ja, wir sind noch einmal in Zürich.
Okay, dann muss ich mir das auch mal anschauen.
Bist du in der Schweiz?
Ja, ja, ich wohne in der Schweiz.
Du bist jetzt auch gerade in der Schweiz. Ach nee, das ist ja doll. Mhm.
Ja, und nicht nur das ist doll, sondern auch, dass ihr permanent und so zahlreich diesen Podcast beiwohnt. Dafür sind wir sehr dankbar und wir möchten euch weiterhin animieren, uns hier zu begleiten, uns zu liken, uns zu kommentieren, was auch immer alles da so nötig ist. Und auch an dieser Stelle mal wieder etwas Werbung in eigener Sache. Am 29. Februar, den es dieses Jahr zwar überhaupt gar nicht geben wird, aber genau an diesem Tag erscheint unsere neue EP, und zwar die Bandit-EP, die auch Bestandteil unseres Albums mit 12-Inch-Remixen ist. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge in alter Frische und mit Sicherheit wieder ganz heißen Themen und ganz heißen Eisen, die wir hier anfassen werden. Bis dahin, alles Gute. Passend dazu jetzt noch ein Stück, das Andreas Fröhlich im Jahr 2007 für mich eingesprochen hat und das Platz fand auf dem Album 1, das heißt Konsum.
Kann man Glück in Kaufhausregalen finden oder am Kontostand messen? Warum eigentlich nicht? Empfinden Sie kein Glück, wenn Sie zu Hause Ihre Einkaufstaschen leeren und nach jedem Stadtzentrumsbeutezug die erworbenen Artikel auspacken? Vielleicht sind wir denkenden Menschen einfach viel zu anspruchsvoll oder neigen einfach dazu, von scheinbar einfachen Lebensabläufen zu viel zu erwarten und ihre Bedeutung überzuinterpretieren. Jedenfalls kann ich die allgemeingültige Behauptung, Geld mache nicht glücklich, nicht bestätigen. Das wäre ja auch fatal, denn woanders als in Regalen sollte ich damit anfangen, nach Glück zu suchen. Haben Sie eventuell eine Idee? Da ich ständig bemüht bin, Sachen von ihrer positiven Seite zu sehen, will ich versuchen, die Vorteile dieser Sichtweise zu erläutern. Wenn meine Vermutung richtig ist, haben Sie laut Gesetz ein 2 Wochen Umtauschrecht auf Ihr Glück. Nicht nur das. Sie bekommen sogar eine 2-Jahres-Garantie, allerdings nicht auf gebrauchtes Glück und nur bei ordnungsgemäßer Handhabung. Also kommen Sie nicht auf die Idee, durch unsachgemäße Reparaturversuche die Garantie auf Ihr eigenes Glück in Gefahr zu bringen. Bitte überlassen Sie das Leuten, die was davon verstehen. Tja, wenn ich irgendwann wirklich mal in der Lage sein sollte, zu beurteilen, ob Geld glücklich macht, lasse ich Sie umgehend an meinem Wissen teilhaben.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.